MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Die religiöse Bindung und das Vertrauen der Menschen in die Kirchen, die nehmen in Deutschland weiter ab. Rund 40% der Katholiken denken sogar über einen Kirchenaustritt nach. Das ergab die am Dienstag vorgestellte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die KMU. Die wird von der evangelischen Kirche alle 10 Jahre durchgeführt. Und jetzt hat sich auch erstmals die katholische Kirche daran beteiligt. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Pauline Erdmann. Pauline, du hast die Vorstellung der Studie verfolgt und dir mal die Ergebnisse angeschaut. Wo bleibt man am ehesten hängen? Was hat dich tatsächlich auch beschäftigt?
Ich würde sagen, dass ein zentrales Ergebnis vor allem, das war, dass 1/3 der Befragten nicht mehr an Gott glauben und viele eben auch über einen Austritt nachdenken. Für 4 von 5 der Befragten hat Religion überhaupt keine Bedeutung mehr oder nur noch wenig.
Und das sind ja alles Leute, die zumindest auf dem Papier Kirchenmitglieder sind. Das ist schon irgendwie schockierend, wenn die dann zum großen Teil nicht mehr an Gott glauben oder zu einem großen Teil auch gar keine Bindung mehr zu dieser Kirche verspüren.
Genau, also es wurden die evangelischen und die katholischen befragt und es sind eben, wie du es gerade schon angesprochen hast, 4 von 10 Katholiken, die sich nur noch als gläubig oder kirchennah verstehen würden. Bei der evangelischen Kirche sind es immerhin noch 6 von 10.
Also diese Zahlen jetzt so zu hören, das haut einen ja doch irgendwie um, weil man ja schon weiß, dass insgesamt in der Bevölkerung die Anzahl der auf dem Papier Gläubigen deutlich zurückgeht und unter denen, die auf dem Papier noch Kirchenmitglieder sind, scheint es ja mit dem Glauben auch nicht so weit her zu sein. Das sind jetzt dann doch irgendwie neue Erkenntnisse. Was würdest du denn sagen, ist bei der Vorstellung der KMU am überraschendsten gewesen?
Ich fand es auch überraschend, dass gefragt wurde, wie viel Vertrauen man beispielsweise in Einrichtungen und Organisationen hat. Da waren die Hochschulen und Universitäten ganz oben, Diakonie war oben, die Bundesregierung. Was ich aber erschreckend fand, war, dass die katholische Kirche, was die Vertrauensfrage betrifft, auf dem vorletzten Platz war. Ganz unter ihr war nur noch der Islam und über ihr die politischen Parteien. Und als weitere Überraschung empfand ich es, dass fast die Hälfte der Katholiken austrittsgeneigt ist, wohingegen man aber auch gemerkt hat, dass diejenigen, die noch zu einer Kirche gehören und sich als kirchennah verstehen, denen die Kirche nicht gleichgültig ist und sie Reformen wünschen. Das sind bei der katholischen Kirche fast 100%, die fordern, dass es sich grundlegend etwas ändert. Als Beispiele wurde die Segnung homosexueller Menschen genannt, demokratische Wahlen in kirchlichen Führungspositionen, mehr Rechte für Frauen, aber auch, dass die Kirche sich mehr um Klimaschutz einsetzen soll und sich dahingegen aber mehr aus der Politik raushalten soll.
Wenn du sagst, fast 100% der Befragten, und die Umfrage ist ja repräsentativ, sind für Reformen innerhalb der katholischen Kirche, dann muss man natürlich auch den Reformgegnern, die immer sagen, die Reformer seien eine Randgruppe in der katholischen Kirche, entgegnen. Nein, das ist eben nicht so, sondern eigentlich die Reformbremser oder die Traditionalisten, die sind eigentlich eher in der Minderzahl. Was bedeutet das jetzt für die Kirchenleitung? Die Bischöfe haben ja die KMU-Beteiligung der katholischen Kirche quasi in Auftrag gegeben und bei der Vorstellung wurden sie auch vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf präsentiert. Der hat sich auch zum Ergebnis geäußert, war ja recht eindeutig. Was hat Kohlgraf dazu gesagt?
Ja, er sprach sich eben auch für umfassende Reformen aus und gleichzeitig warnte er aber davor, dass die Katholiken, die noch kirchennah sind, sich nicht als heiligen Rest zu verstehen geben sollen, der irgendwo in der Ecke schmollt und sich zurückzieht. Und vor allem junge Menschen sollen stärker in den Blick genommen werden. Für ihn ist es wichtig, dass die christliche Botschaft nicht außer Acht gelassen wird und die Kirche weiter an der Lebensrelevanz der Menschen bleibt. Und dazu gehört eben auch die gemeinsamen Werte und Grundhaltungen, dass die gestärkt werden, weiterentwickelt werden, damit man überlegen kann, wie kann es mit der Kirche weitergehen.
Und dass es an dieser Relevanz momentan fehlt, das zeigt die KMU ja ganz deutlich. Vielen Dank dir, Pauli, dass du dich da durchgekämpft hast, durch den Zahlenwust und wie sich die Ergebnisse auf die weiteren Reformbemühungen der katholischen Kirche auswirken, was die Bischöfe dazu zu sagen haben. Auch in den kommenden Monaten, darüber halten wir sie natürlich hier im MKR auf dem Laufenden. Morgen ist bundesweiter Vorlesetag. Ja, der soll zeigen, wie wichtig Vorlesen ist und wie viel Spaß Bücher machen. Ja, meistens ist es ja so, wir sehen einen Text und der Kopf fängt automatisch an zu lesen. So soll das natürlich sein und umso wichtiger ist es, dass wir es auch richtig können, das Lesen. Das sagt Maria Cooper. Sie ist stellvertretende Schulleitung an der Theresa-Gerhardinger-Grundschule in München.
Lesen ist eine Grundkompetenz, die brauchen wir im ganzen Leben. Wir brauchen es, wenn wir auf die Straße gehen und uns den Weg suchen, wenn wir mit dem Bus fahren, dass wir sehen, wohin fährt der Bus. Wenn wir später natürlich uns weiterbilden wollen, müssen wir lesen können. Auch wenn wir mit dem Computer arbeiten, müssen wir lesen können. Lesen ist etwas, das begleitet uns unser ganzes Leben.
Nadja Engelleitner koordiniert die Mittagsbetreuung an der Grundschule und betreut da auch selbst zwei Klassen. Sie stellt klar, auch laut vorlesen ist alles andere als nur eine unnötige Schikane für die Schüler.
Vorlesen ist auch, dass man sich vorne hinstellen kann und reden kann. Das ist sicher eine Vorstufe dafür. Auch später in der Arbeit leise lesen. Da huschelt man drüber und beim Vorlesen muss man sich mehr konzentrieren, denke ich. Und auch genauer lesen. Man lernt, etwas zu betonen. Auch das muss man üben, damit andere das auch besser verstehen.
Damit die Kinder daheim auch sicherer werden beim Vorlesen, hat sie einen Tipp.
Es geht ja ein großer Teddybär oder die Kinder haben so viele Kuscheltiere, das Lieblingskuscheltier. Man sagt, vielleicht möchtest du erst alleine deinem Kuscheltier vorlesen und dann vielleicht mit mir lesen. Und auch einfach ruhig sein und auch nicht zu arg korrigieren, wenn jetzt mal das nicht ganz so stimmt, damit das Kind einfach die Sicherheit hat, macht nichts, wenn ich was falsch mache oder ist alles gut. Übung macht den Meister.
Genau so ist es. Ich hatte zum Beispiel eine Lesemaus, die Mimi, daheim, der ich vorlesen habe können. Ja, und wenn es nach Maria Cooper geht, dann bitte nicht nur die Kinder daheim laut vorlesen. Auch die Eltern dürfen mal ran.
Auf alle Fälle ist es gut, wenn Sie zu Hause Ihren Kindern oder Ihrem Kind vorlesen. Weil dann lernt das Kind, die Mama liest vor, der Papa liest vor. Das ist etwas, was man tut und was normal ist. Dann können Sie natürlich, wenn das Kind schon lesen kann, dann können Sie sagen, du liest einen Satz, ich lese einen Satz, sodass das Kind sich selbst lesen hört und merkt, das ist was Normales. Und dann nicht schimpfen, wenn es mal falsch gelesen wird, sondern sagen, probier es nochmal, du kannst es. Es ermutigen zum Lesen.
Damit es dann all die tollen Dinge erleben kann, die ja auch Nadja Engelleitner am Lesen selbst schätzt.
Lesen ist entspannend, man kann überall lesen und es gibt kein Bild, das einem unbedingt vorgegeben wird. Da kann man sich die Stimmen vorstellen, vielleicht die Atmosphäre und da kann man sich richtig reinträumen und ja, es ist beflügelt, die Fantasie lesen.
Übrigens, laut der Schulleitung darf es auch wirklich mal ein Comic sein. Hauptsache, das Lesen macht Spaß. Und weil Bücher einfach so toll sind, gibt's bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund im November und Dezember eine, wie ich finde, ganz großartige Aktion. Jeden Freitag zwischen 3 und 4 ist nämlich Vorlesestunde mit Eule Eugenia. Also unbedingt mal vorbeischauen am Stachus in der Buchhandlung. Anmelden muss man sich dazu nicht. Ja, und während die Kleinen der Eule zuhören, können die Erwachsenen dann stöbern, Geschenke shoppen und Kaffee oder Tee, den gibt's natürlich auch noch. Ob in der katholischen Schule oder im Pfarrheim. Das Erzbistum München und Freising schaut beim Bauen und Renovieren ganz stark auf Nachhaltigkeit, denn nachhaltiges Bauen hängt eng mit Schöpfungsverantwortung zusammen und das ist ja eben ein zutiefst christliches Thema. Topaktuell wird das beim Thema Heizen, sagt Bauberater Kotthoff aus dem Ordinariat. Viele Pfarreien wollen weg von der althergebrachten und teuren Ölheizung.
Es ist zurzeit sehr populär, wegzugehen von der Luftheizung, von der Beheizung des ganzen Raumes hin zu einer Temperierung. Speziell im Bereich des Gestühls kann man elektrisch heizen, einmal mit einer Bankheizung, die unter der Sitzbank montiert wird, oder das Sitzpolster selbst ist ein heizbares Sitzpolster, das wird elektrisch betrieben. Klingt zunächst auch nicht so attraktiv, allerdings ist der Energieverbrauch nur noch ein verschwindend geringer Anteil von dem, einer Luftheizung.
Generell herrsche beim Heizen ein großer Umbruch, sagt auch Diözesanbaumeister Marinus Kohlhauf. Bei Pfarrhäusern und Pfarrheimen setze man heute auf Photovoltaik und Solarthermie zur Strom- und Warmwassererzeugung. Und im Chiemgau teilt sich zum Beispiel ein Gastwirt die Hackschnitzelheizung mit den kirchlichen Gebäuden nebenan. Kooperation ist angesagt, wenn sich zum Beispiel die politische und die kirchliche Gemeinde das Pfarrheim teilen.
Eine Immobilie ist nur dann wirtschaftlich und damit auch nachhaltig, wenn sie genutzt wird. Das heißt, ich brauche in einem Gebäude eine Auslastung von 70% und mehr. Habe ich ein Pfarrheim, das aber in der Summe nur noch eine Auslastung von 30% hat zum Beispiel, dann ist es unwirtschaftlich und ist auch nicht nachhaltig, weil ich ja für eine Grundtemperierung des Gebäudes zum Beispiel so viel Energie aufwenden muss, damit die Substanz gesichert wird, die ja aber eigentlich dann in die Luft geblasen wird.
Der Trend geht also eher dazu, bestehende Gebäude zu erneuern, als neue zu bauen. Aber manchmal geht es nicht anders. In Rosenheim hat die Erzdiözese das leerstehende St. Sebastianskloster in ein Studierendenheim um- und ausgebaut. Der neue Anbau mit 33 Zimmern ist aus massivem Holz.
Bei den Außenwänden ein neunlagiges Mehrlagenholz, leimlos. Hier wurden die Brettschichten mit Alunägeln verbunden. Die Dämmung der Außenwände, 22 cm, erfolgte in der Holzfaser-Einblasdämmung. Es gibt doppelflügelige Fenstertüren in Holz-Alu-Ausführung, ein Flachdach wurde begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der Grundsatz war eben einfach, aber großzügig zu bauen.
Für alle Bau- und Renovierungsmaßnahmen hat das Erzbistum einen Leitfaden nachhaltige Baumaterialien herausgegeben. Das gut 30 Seiten starke Heft ist sogar vom Bezirk Oberbayern übernommen worden, erklärt Diözesanbaumeister Kohlhauf.
Wir müssen wegkommen von Baumaterialien, die einen hohen chemischen, künstlichen Anteil haben, beziehungsweise von Verbundbaustoffen, die ich nur mit hohen technischen Verfahren am Ende ihres Lebenszykluses wieder trennen kann. Das heißt, ich brauche Materialien, die auf eine natürliche Art und Weise gefügt sind. Ich kann sie schrauben, ich kann sie nageln, aber sie dürfen nicht mit chemischen Materialien verklebt sein, sondern im Idealfall kann ich einen Bauteil am Ende auseinanderbauen und dann wieder entsorgen.
Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall auch, Materialien zu kombinieren. Beispiel die jahrhundertelang beliebten Holzdachschindeln auf Kirchendächern. Sie sind wegen ihrer kurzen Lebensdauer unbeliebter als Ziegel- oder Schieferdächer, sagt Kotthoff.
Wir versuchen jetzt, wenn neue Dächer mit Holzschindeln gedeckt werden, die Lebensdauer zu verlängern. Wir haben beobachtet, dass wenn Kupferteile auf Dächern sind und das Wasser vom Kupfer über die Holzschindel läuft, verhindert dieses Kupfer-Ionenwasser, dass Flechtenmoose sich ansiedeln.
Klingt erstmal aufwendig und teuer. Weil aber die Holzschindeln durch diesen Trick sehr viel länger halten, ist auch hier nachhaltiges Bauen unterm Strich wieder günstiger. Willi Witte für das MKR.
Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, also ich freue mich schon und Sie mit Sicherheit auch. Und wie Sie da so Ihre Zeit verbringen können mit der Familie oder auch allein, da haben wir jetzt wieder ein paar Ideen für Sie zusammengestellt.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Heute mit Willi Witte. Eine Reise durch verschiedene musikalische Epochen und das bei Kerzenschein erwartet die Besucher am Freitagabend in der Stadtpfarrkirche St. Margaret in Sendling. Der renommierte Organist Peter Kofler spielt auf der hervorragend restaurierten Orgel ein vielseitiges Programm, unter anderem mit Stücken von Reger, Schumann und César Franck. Die Kerzenschein-Orgelsoiree beginnt am Freitag um 20.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Margaret in Sendling. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Licht ins Dunkel bringen Mitarbeiter der Caritas am Samstag mit der Solidaritätsaktion 1 Million Sterne. An mehreren Orten im Erzbistum entzünden sie hunderte Kerzen für Menschen in Not. In Grafing wird heuer im Caritas-Zentrum die internationale Küche Highlight sein. Die Kochmannschaft versorgt am Samstag dann die Teilnehmenden mit Spezialitäten aus der Türkei, dem Jemen oder Afghanistan. Und natürlich werden wie in jedem Jahr Spenden gesammelt. Diesmal geht der Erlös an Kinder und Jugendliche, die als Sozialwaisen in Tadschikistan leben. Nach dem Schulabschluss sind sie oft auf sich allein gestellt. Die Veranstaltung 1 Million Sterne beginnt am Samstag um 17 Uhr im Caritas-Zentrum Grafing. Bei der 64. Münchner Bücherschau stellt am Sonntag die Autorin Ursula Posnanski ihren Jugendbuchthriller Oracle vor. Darin hat Julian merkwürdige Visionen, als ob die Zukunft in der Gegenwart Spuren hinterlassen würde. Mit Medikamenten wird das abgestellt, aber Jahre später stellt Julian fest, dass einige seiner Visionen wahr geworden sind. Bestseller-Autorin Ursula Posnanski stellt ihr neues Buch zwischen Medizin und Mystery für Jugendliche ab 14 am Sonntagnachmittag um 15 Uhr im Haus der Kunst an der Münchner Prinzregentenstraße vor. Tickets gibt es ab 8 Euro. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.